Es ging ihnen nur um Profit. Die RKI-Files beweisen nun, Wissenschaftler warnten vor dem Booster. Doch ein Pharmakonzern wollte ihn unbedingt. Sein Name wird ihnen bekannt vorkommen. Atombombe auf Moskau? Jetzt warnt ein Fachmann, es gibt einen geheimen Plan für den Dritten Weltkrieg. Kamala Harris könnte ihn umsetzen. Und der Tote aus der Donau. Österreichs Regierung schwärzt Pilnacek-Bericht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Karl Lauterbach wollte unbedingt Kinder impfen, auch ohne Empfehlung und Zulassung. Das geht aus den gestern veröffentlichten RKI-Files hervor, die nun auch die Amtszeit des SPD-Politikers umfassen. Doch sein Vorhaben war nicht neu. Bereits Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn wollte Injektionen bei Kindern und auch der CDU-Minister ignorierte dabei die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO. Wenn es um die Kleinsten ging, wurden sämtliche Warnungen ignoriert und im nächsten Schritt weitere Impfaktionen für Kinder vorbereitet. Zudem wurden im RKI laufend Sprachregelungen ausgegeben, wie heikle Themen der Bevölkerung kommuniziert werden müssten. Etwa jedes Mal, wenn in einer Woche weniger Covid-Todesfälle vorhanden waren. Weiter sollten Personen beschwichtigt werden, die Angst nach der Injektion von AstraZeneca hatten. Statt über die verheerenden Nebenwirkungen aufzuklären, sollte mit Infoblättern Vertrauen wiederhergestellt und dazu wiederum eine Sprachregelung angeordnet werden. Und auch der Impfstatus Verstorbener und Hospitalisierter sollte der Öffentlichkeit nicht kommuniziert werden. Zitat: Können und wollen wir diese Daten bereitstellen? Doch laut Anweisung sollte nur ein Grund genannt werden, warum es schwierig sei, diese Daten auszuweisen. Und dieser Grund geht aus den Protokollen nicht hervor. Sollten hier gar Daten zu Tod oder Hospitalisierung nach Impfung vertuscht werden? Zudem geht aus den Protokollen hervor, dass es offenbar große Widersprüche in den Statistiken zu den Zahlen Geimpfter gab. Geprüft werden sollte jedoch nur, ob beide Datensätze die Zahl Geimpfter unterschätzen und nicht, ob sich etwa tatsächlich weniger Personen impfen ließen als offiziell angegeben. Doch auch hier sollte nur eine Sprachregelung erstellt werden, um die Unterschiede in den Statistiken zu erklären. Erst war es ein, wie es die Politik formulierte, kleiner Pieks, der uns aus der Pandemie befreien sollte. Also eine Impfung gegen Corona. Ein paar Monate später sollte dann der sogenannte Booster die Rettung sein. Gemeint war die dritte Impfung. Das war Ende 2021. Angeblich sei dies eine Empfehlung der Wissenschaft gewesen. Doch nun offenbaren die RKI-Protokolle, die dritte Injektion ging unmittelbar auf eine Forderung der Pharmaindustrie zurück. Das sagte die Journalistin Aya Velasquez am Dienstag während jener Pressekonferenz, auf der die nun veröffentlichten Daten vorgestellt wurden.
Die Forderungen nach der Boosterimpfung, zumindest das kann man wirklich gut beweisen in Protokollen, kamen von zunächst Pfizer und der Politik und nicht aus der Wissenschaft. Beweis. 30. Juli 2021, Seite 9. Empfehlungen zu Booster stellen sich als komplex dar, in Klammern, verschiedene Grundimmunisierungen, Immundefiziente, Ältere, etc., Klammer zu. Wird auch in WHO, SAGE-Arbeitsgruppe, Covid-19-Vaccination diskutiert. Bisher nur bei Sinovac und Sinopharm empfohlen. Vor allem von Politik und Pfizer gefordert. Bisher nicht ausreichend Daten vorhanden. Israel bildet Ausnahme mit Boosterempfehlung, gegebenenfalls durch sehr enges Impfschema. Also hier sieht man ganz klar, Empfehlungen zu Booster sind eigentlich komplex. Die Datenlage ist nicht ausreichend, aber Booster wird von Pfizer und Politik gefordert.
Auch nach der Veröffentlichung der vollständigen RKI-Protokolle verharmlosen die Systemmedien noch immer die Brisanz des Themas. Die ARD-Tagesschau verteidigt etwa Robert-Koch-Institut und Politik. Ein sogenannter Faktenfinder wird bemüht, und ausgerechnet ein Laborleiter befragt, der an Tests verdient. Dieser beschwichtigt, die Politik habe zu diesem Zeitpunkt in einem Dilemma gesteckt. Kein Wort von systematischer Täuschung der Bürger oder dem RKI als Erfüllungsgehilfen der Politik. Die Bild gibt sich zwar kritisch, Zitat, Corona-Experten wussten, die Regierung lügt und schwiegen, doch das Blatt scheint seine regierungsnahe Linie in der Corona-Zeit bereits vergessen zu haben. Und auch die deutsche Presseagentur dpa verteidigt das RKI und sogar Karl Lauterbachs Reaktion auf die Veröffentlichung. Denn, so der Gesundheitsminister, es gebe nichts zu verbergen. Er selbst habe die Veröffentlichung ohnehin geplant. Weshalb in den bereits bislang veröffentlichten Unterlagen großflächig geschwärzt wurde, lässt der SPD-Politiker dagegen offen. Und auch, weshalb die nun bekannt gewordenen Dokumente nicht bereits früher freigegeben wurden. Das Magazin Multipolar, das einen Teil der Protokolle freiklagte, wird von der dpa gar in die Nähe verschwörungserzählerischer Publikationen gerückt. Der ORF spricht nur von Problemen der Kommunikation und Datenerfassung beim RKI. Und die Tageszeitung Heute will überhaupt keinen neuen Erkenntnisgewinn in den weiteren RKI-Protokollen erkennen. Das Gratisblatt lädt ausgerechnet den damaligen österreichischen Gesundheitsminister Rudolf Anschober zum Interview. Das ist sicher top objektiv, kommentiert etwa Rechtsanwalt Gerold Beneder. Weiter behauptet Heute sogar, politisch motivierte Maßnahmen ließen sich aus den Protokollen nicht herauslesen. Eine klare Lüge. Doch auch die willkürliche Risikohochstufung und die belegte Unwirksamkeit von Masken in den Files leugnet das Blatt. Neu ist das nicht, denn bereits im März sprach die Tagesschau von einem Skandal, der keiner ist. Und das ist es ja auch nicht, zumindest für die damals wie heute beteiligten Systemmedien. Die kürzlich erfolgte Veröffentlichung der RKI-Protokolle, und zwar ungeschwärzt, brachte einen tiefen Einblick in Denken und Handeln von Politik und Robert-Koch-Institut, aber auch der Ständigen Impfkommission STIKO. Es zeigt aber auch die Zusammenhänge zwischen diesen Instanzen auf. Der nächste Schritt wäre nun die Frage der juristischen Folgen für die handelnden Akteure, worüber ich mich mit dem Dresdner Juristen Frank Hannig unterhalten habe. Worin sehen Sie eine strafbare Nötigung? Ist es das Verhalten der Politik gegenüber dem RKI?
Also die Nötigung liegt ja darin, dass man mit einem empfindlichen Übel drohen muss. Und wir haben eine Vielzahl von Fällen gehabt, in denen mit empfindlichem Übel gedroht worden ist. Zum Beispiel es ist ja nicht nur gedroht worden, es ist ja teilweise das Übel umgesetzt worden. Also man hat Leute entlassen, ja, man hat Ungeimpfte entlassen. Wir haben immer noch einen Soldaten in Haft sitzen, der nach der bundeseigenen Rechtsprechung verurteilt werden soll wegen Verletzung der Impfpflicht. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist die Drohung. Die Drohung mit dem empfindlichen Übel ist halt, du verlierst deinen Job, du wirst rausgeschmissen, du darfst nicht mehr Bus fahren, du kannst nicht mehr verreisen, du darfst nicht in den Sportverein und so. Das alles sind Drohungen mit einem empfindlichen Übel. Die sind aber nur dann rechtswidrig, wenn sie gegen geltendes Recht verstoßen. Das ist hier erstmal schwierig, ob das überhaupt der Fall gewesen ist, ob die Rechtmäßigkeit ist. Deswegen sage ich, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Aber hier ist ja vorsätzlich, gehen wir noch einen Schritt tiefer, vorsätzlich eine Rechtslage geschaffen worden, die bewusst falsch war. Ja? Das heißt, also aller Voraussicht nach ist das auch rechtswidrig gewesen. Und dann kommt sogar noch dazu, dass möglicherweise sich auch noch Einzelne da in Bereicherungsabsicht so verhalten haben. Weil wir haben ja den Maskenskandal von Spahn. Und wenn man die einzelnen Puzzlestücke mal zusammensetzt, dann kommt doch raus, dass der Gesundheitsminister Spahn bewusst und vorsätzlich den Konzern Pfizer unterstützt hat, damit der richtig viele Impfdosen verkaufen kann, indem er eine Impfpflicht konstruiert hat, die bewusst von ihm wahrheitswidrig nach dem RKI-Fall nicht bestanden hat. Und dann hat er sich auch noch dran bereichert, indem er Millionen Masken über die Firma seines Freundes oder was das da gewesen ist, bestellt hat. Das muss man sich überlegen. Wir leben doch in keiner Bananenrepublik, also dachten wir. Aber in der Corona-Zeit sind offensichtlich so schwerwiegende Verletzungen des Grundgesetzes und auch einzelner Strafgesetze passiert, dass die Forderung nach einer Aufarbeitung wird nur gehen. Ja? Wenn man anhand dieser Punkte jetzt sagt, die Entscheidungsträger von damals müssen aus der Verantwortung genommen werden und sich erstmal der Verfolgung stellen. Und wenn sie am Ende freigesprochen werden und das alles nicht so ist, wie ich das sage, ja, dann können sie sich nicht wieder wählen lassen.
Das vollständige Interview mit Frank Hannig sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der Fall des verstorbenen österreichischen langjährigen Sektionschefs des Justizministeriums, Christian Pilnacek, bleibt mysteriös. Also jenes Mannes, der im Oktober vergangenen Jahres tot in einem Nebenarm der Donau gefunden wurde, der offiziell ohne Fremdverschulden in dem seichten Gewässer ertrunken ist. Nun wurde in dieser Affäre der Bericht einer Untersuchungskommission zur politischen Einflussnahme auf die Justiz veröffentlicht. Große Teile des Dokuments wurden dabei aber unkenntlich gemacht. Nicht weniger als 15 Seiten in dem Bericht wurden komplett geschwärzt. Anlasspunkt der Ermittlungen waren Äußerungen des Richters und Justizbeamten Pilnacek. Bei einem privaten Treffen soll er gesagt haben, die ÖVP verlange die Einstellung von Ermittlungen. Laut dem Kommissionsvorsitzenden Martin Kreutner fanden die Ermittler in den Jahren 2010 bis 2023, also bis zur gegenwärtig amtierenden Regierung, auch tatsächlich Hinweise für eine, so wörtlich, Zweiklassenjustiz. Sämtliche konkreten Fälle sind aber in den veröffentlichten Unterlagen unleserlich gemacht worden. Diese Frage bleibt ein brisantes Geheimnis der Kompaktaffäre. Wer informierte die Presse vorab über die Durchsuchung bei dem Oppositionellen Magazin? Denn zeitgleich mit der Polizei war auch ein Journalist vor Ort und schoss das mittlerweile ikonische Bademantelfoto von Elsässer. Verbreitet wurde es über den Presseservice Rathenow, hinter dem der Aktivist Hardy Krüger steht. Er scheint also im Vorfeld informiert gewesen zu sein. Kurz nach dem Kompaktverbot vor über einer Woche versprach das Bundesinnenministerium Aufklärung. Doch offenbar ist seither nichts geschehen. Auf Anfrage von Auf 1 wiederholte ein Sprecher am Dienstag lediglich eine bereits bekannte Behauptung. Zitat, das BMI hat die Verbotsverfügung nicht veröffentlicht und nicht den Medien zur Verfügung gestellt. Auffallend an der Antwort war, auf die Frage unserer Redaktion, welche Schritte zur Aufklärung eingeleitet wurden, schwieg das Ministerium. Das nährt den Verdacht, dass es eben keinerlei Versuche gibt, Licht in das Dunkel der Affäre zu bringen. Zudem erklärte der Ministeriumssprecher wörtlich, zu möglichen strafrechtlichen Verfahren müssten Sie sich bitte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Länder wenden. Auch dies wirkt eher wie ein Versuch, Verwirrung zu stiften, denn welche Länder könnten hier gemeint sein? Federführend für die Umsetzung des Kompaktverbotes waren die Behörden in Brandenburg. Doch dort leugneten sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei gegenüber Auf 1 Informationen weitergegeben zu haben. Will das Innenministerium nun also die Aufmerksamkeit auf andere Bundesländer lenken, damit die Recherchen ins Leere laufen? Hardy Krüger hat auf eine Presseanfrage unseres Senders übrigens nicht reagiert. Er droht uns sogar mit Klage, da wir ihn öffentlich nach der Quelle seiner Vorabinformation gefragt hatten. Auf 1 hat die Drohung zurückgewiesen. Es war eine politische Bombe, die durch das Oberverwaltungsgericht Münster gezündet wurde. Abschiebungen nach Syrien sind wieder möglich, da in der Arabischen Republik, Zitat, keine ernsthafte individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit mehr bestehe. Auf 1 wollte daher von der Ampelregierung zwei Dinge wissen. Zum einen, ob man nach der juristischen Klärung wieder mit Abschiebungen nach Syrien beginnen würde und zum anderen, ob die Bundesrepublik zur Organisation derartiger Abschiebungen wieder Beziehungen mit der Regierung von Syriens Präsident Bashar al-Assad aufnehmen würde. Fasers Innenministerium äußerte sich uns gegenüber nur vage zu dem Fall. Man habe das Urteil zur Kenntnis genommen, teilte die Pressestelle mit. Immerhin erkannte man hier, Zitat, Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte kommen insoweit eine bedeutende Rolle zu. Außenministerin Annalena Baerbock scheint dagegen von einer gänzlich anderen Faktenlage als die Münsteraner Richter auszugehen. Aus Kreisen des Auswärtigen Amtes heißt es nach Auf 1 vorliegenden Informationen, in allen Landesteilen Syriens kommt es weiterhin zu Kampfhandlungen unterschiedlicher Intensität. Zudem liegen glaubwürdige Berichte über teils schwerste Menschenrechtsverletzungen vor, darunter Folterpraktiken und Hinrichtungen, von denen in der Vergangenheit auch schon Rückkehrer betroffen waren. Aufgrund der ausweichenden Antworten vermuten Kritiker, dass die Ampel eine Entscheidung vermeiden wird, bis die Frage durch das Bundesverwaltungsgericht geklärt wurde. Und auch nach Marokko wollen die deutschen Behörden offenbar nicht abschieben, jedenfalls in einem Fall in Thüringen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die deutsche Bundesregierung hat während der Europameisterschaften mehr als 500.000 Euro ausgegeben, um zu den Länderspielen anzureisen. Dies ergab eine Anfrage der linken Gruppe im Bundestag. Für die Anreise nutzten die Politiker in der Regel den Shuttle-Service der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz wurde diese Möglichkeit unter anderem auch von Annalena Baerbock, Karl Lauterbach und Nancy Faeser genutzt. Insgesamt 14 palästinensische Gruppen haben sich auf die Bildung einer Übergangsregierung im Gazastreifen für die Zeit nach dem Nahostkrieg geeinigt. Unter den Gruppen befinden sich sowohl die Hamas als auch die Fatah, die lange Zeit als verfeindet galten. In der Vergangenheit hatte die Hamas daher im Gazastreifen regiert, während die Fatah auf das Westjordanland beschränkt war. Die Einigung wurde unter chinesischer Vermittlung erzielt. Die deutsche Bundesregierung muss ihr nationales Luftreinhalteprogramm nachschärfen. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und gab damit eine Klage der deutschen Umwelthilfe recht. Die bisherigen Maßnahmen würden nicht ausreichen, um die EU-Vorgaben zur Reduzierung von Schadstoffen zu erfüllen. Erst im Mai hatte die deutsche Umwelthilfe auch Verschärfung beim Klimaschutz gerichtlich erzwungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im thüringischen Apolda wird ein vollziehbar ausreisepflichtiger Asylbewerber nicht abgeschoben, obwohl dieser immer wieder straffällig wird. Seit seiner Einreise im Jahr 2014 wurde gegen ihn knapp 100 Mal ermittelt. Der Marokkaner ist unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Diebstähle, Körperverletzungen, das Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Die Abschiebung scheiterte bislang an den fehlenden Papieren des Einwanderers. Die NATO hat einen Sonderbeauftragten für ihr Engagement im Nahen Osten und in Afrika ernannt. Der Posten wird mit dem Spanier Javier Colomina besetzt werden. Außerdem möchte das Militärbündnis das Koordinierungszentrum für den Süden in Neapel und die NATO-Regionalvertretung in Kuwait verstärken, sowie ein Verbindungsbüro in Jordaniens Hauptstadt Amman eröffnen. Auf dem jüngsten NATO-Gipfel in New York war beschlossen worden, dass die westliche Koalition sich in Zukunft stärker im globalen Süden engagieren will.
Im Jahr 2030 werden Sie nichts besitzen und glücklich sein. Dieses Zitat von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, ist Leitmotiv der Agenda 2030 und offenbar auch der Europäischen Union. Mit Hochdruck arbeitet Brüssel daran, ein EU-Vermögensregister aller Bürger zu erstellen. Zu diesem Zweck will die Kommission nun eine umfassende Datenbank aufbauen. Unter dem Vorwand der finanziellen Transparenz und des angeblichen Kampfs gegen Terrorismus und Geldwäsche sollen alle Barvermögen, Kapitalanlagen, Immobilien, Fahrzeuge und Wertgegenstände der EU-Bürger erfasst und kategorisiert werden. Der gläserne Bürger wäre Wirklichkeit. Die Machbarkeitsstudien sind inzwischen abgeschlossen. Bereits in wenigen Monaten soll das entsprechende Gesetzgebungsverfahren beginnen. Der Wirtschaftspublizist und Experte Sebastian Hell warnt, das Register solle so konzipiert werden, dass es schwierig sein wird, es legal zu umgehen. Kritiker vermuten hinter den Plänen der Vorbereitung großflächiger Enteignungen und Vermögenseinschnitte zur Finanzierung der EU-Agenda-Ziele wie Green Deal und von der Leyen's neu angekündigten Green Industrial Deal. Dieser perfide Plan könnte Millionen Tote kosten, auch bei uns. Denn möglicherweise soll Kamala Harris als Präsidentin die Menschheit in den Dritten Weltkrieg führen und damit ein vergessenes Vorhaben der Demokratischen Partei verwirklichen. Laut dem US-Freiheitsaktivisten und Autor Mike Chernovich hätten die Demokraten bereits daran gearbeitet, einen großen Krieg mit Russland zu entfachen. Dies äußerte er vor wenigen Tagen gegenüber dem Journalisten Tucker Carlson. Demnach habe zunächst Barack Obama, Präsident ab 2009, die geopolitisch geschwächten USA auf einen Waffengang vorbereitet. Eine militärische Eskalation wäre einer der ersten Schritte Hillary Clintons gewesen, die ihm 2016 nachfolgen sollte. Denn nur ein Krieg mit Moskau würde eine derartige Zerstörungskraft entfalten, um die bestehenden Strukturen auf der Erde zu vernichten. Dies sei wiederum die Voraussetzung, um den Planeten im Sinne der Globalisten komplett neu zu ordnen. Durch die Wahlniederlage Clintons gegen Donald Trump sei der Plan zunächst gescheitert. Harris könnte dieses Vorhaben nun sogar noch leichter umsetzen als Clinton vor 8 Jahren, denn die Spannungen zwischen Russland und dem Westen haben mittlerweile massiv zugenommen. Seit Jahrzehnten ist es der Traum von Anhängern einer türkischen Weltmacht, der Panturkismus oder auch Turan, also ein Großreich aller turksprachigen Länder. Im Weg steht hier vor allem Armenien. Auf 1-Nachrichtenchef Martin Müller-Mertens hat zur Frage der türkischen Einmischung in den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien den armenischen Politikwissenschaftler Benjamin Pogosyan befragt.
Die Europäische Union braucht das Erdgas aus Aserbaidschan. Und die Politiker in Deutschland, auch in Brüssel, waren sehr still, als Aserbaidschan im vergangenen September Bergkarabach angriff. Weshalb soll sich das ändern und die europäische Politik plötzlich Stellung gegen Aliyev beziehen?
Okay, you are fully right. Despite the fact that also the European Union warned Azerbaijan not use the force against.
Sie haben völlig recht. Die Europäische Union hat Aserbaidschan davor gewarnt, Gewalt gegen Bergkarabach anzuwenden, öffentliche und inoffiziell. Und Aserbaidschan hat das versprochen. Als die Säuberung begann, gab es nur sehr vage und sehr milde Aussagen der Europäischen Union. Tatsache ist, dass die Europäische Union die Zerstörung der Republik Bergkarabach und die Zwangsumsiedlung aller Armenier akzeptiert hat. Sie sagen, es ist schlimm, dass Aserbaidschan Gewalt angewendet hat, dass es sich schuldig gemacht hat, wobei sie den Begriff ethnische Säuberungen nicht verwenden. Aber letzten Endes sagen die Europäer, dass dies Aserbaidschan Territorium ist. Armenien selbst hat Karabach als Teil Aserbaidschans anerkannt. Aserbaidschan hatte also das Recht, Gewalt anzuwenden, um dieses illegale staatliche Gebilde auf aserbaidschanischem Territorium zu zerstören. Wenn Aserbaidschan jedoch einen groß angelegten Angriff auf Armenien starten würde, wäre das eine völlig andere Situation, denn das wäre ein Verstoß gegen die territoriale Integrität und ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber ehrlich gesagt dürfen wir nicht vergessen, dass jegliche Sanktionen der EU Einstimmigkeit erfordern. Und wir wissen, Länder wie Italien, Bulgarien und Ungarn, auch die Europäische Union, kaufen Gas von Aserbaidschan. Also kann natürlich niemand garantieren, dass die Europäische Union Sanktionen verhängen wird. Aber die Europäer sagen trotzdem, dass es einen großen Unterschied gibt. Karabach war anders, denn alle haben Karabach als Teil Aserbaidschans anerkannt, einschließlich Armenien. Und niemand, offen gesagt nicht einmal Armenien, hat gegen die militärische Übernahme durch Aserbaidschan protestiert. Das ist es, was wir von hochrangigen europäischen Beamten hören. Diplomats and officials.
In dem Gespräch mit Benjamin Pogosyan ging es vor allem auch um die Proteste in Armenien gegen die Regierung von Ministerpräsident Nikol Paschinjan. Zu sehen exklusiv unter www.auf1.tv. War das wirklich nur ein Versehen oder sollten einem Dissidenten mindestens die Instrumente gegen ihn gezeigt werden? In der Charité, dem größten Krankenhaus Berlins, hat das Herzzentrum einen lebenswichtigen Termin des 80-jährigen Karl Wolfgang Holzapfel abgesagt. Und das mit einer absurd wirkenden Begründung. Er, der frühere Vorsitzende der Vereinigung, 17. Juni 1953, sei verstorben. Angeblich sei dies der Klinik in einer E-Mail mitgeteilt worden, so Holzapfel gegenüber auf 1. In der Mail habe außerdem gestanden, dass Holzapfels 72-jährige Frau Tanja Sterneberg, eine ehemalige Zwangsarbeiterin in der DDR, im Pflegeheim sei. Auch dies war eine Falschinformation. Auf die Idee, diese Behauptung zu überprüfen oder beim Patienten nachzufragen, scheint man in der Charité nicht gekommen zu sein. Der fassungslose Holzapfel beschwerte sich beim Management des Herzzentrums. Dort teilte man ihm lapidar mit, es habe sich um eine Namensverwechslung gehandelt. Ja, und damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei den Nachrichten auf 1.